Waren Sie schon mal in Lod gewesen? Lod, dieser Gnadenort, an dem Himmel und Erde sich begegneten und der mich am meisten beeindruckt, weil dort die Kranken immer Vorfahrt haben. Kranke, Behinderte, Alte sind dort an erster Stelle, weil auch selbst wenn sie über die Straße gehen, Autos halten, weil die Ehrfurcht vor dem Mensch dort am meisten gepflegt wird. Und so bin ich auch immer wieder sehr beeindruckt, wenn ich selbst mit Kranken in Lod bin. Und heute haben wir einen Gast bei uns in der Sendung, der ganz bewusst auch in Lod eine große Gnade erlebt hat, von der sie uns heute erzählen will, Fräulein Anni Angele aus Leutkirch. Herzlich willkommen, Fräulein Angele. Danke, dass Sie sich jetzt die Zeit für uns genommen haben, von Ihrer Lebensgeschichte ein bisschen zu erzählen.
Ich danke Ihnen für die freundliche Begrüßung und Vorstellung.
Sehr gerne. Eines unserer Kinder, die hier in der Kindergruppe sind, haben mich neulich gefragt, muss man eigentlich heilig sein, damit man geheilt wird?
Absolut nicht. Ich weiß von allen diesen Geheilten in Lourdes keinen einzigen, der je zu einem Heilig- oder Seligsprechungsprozess gekommen wäre. Das ist keine Voraussetzung, das ist ein freies Gnadengeschenk Gottes.
Also man muss nicht heilig sein, um geheilt zu werden. Wir erleben es ja in der Heiligen Schrift auch, dass die Heilungen durch Jesu praktisch immer eine Bestätigung der Vollmacht Jesu Christi als Gottes Sohn auch ist. Und jetzt durften wir erfahren, dass Sie als Kind schon früh krank waren und dann eine besondere Gnade auch in Lourdes erfahren haben. Und da sind wir alle sehr gespannt drauf, was Sie uns erzählen aus Ihrem Leben und Ihren Erfahrungen.
Gerne. Wenn ich Ihnen jetzt von meiner Heilung in Lourdes erzählen darf, ja, dann muss ich aber notgedrungen fast noch die Krankengeschichte voranstellen,
sehr gerne,
um nachvollziehen zu können, wie groß dieses Geschenk meiner Heilung in Lourdes war. Mhm. Sie haben es bereits angedeutet, ich war ein Kind mit 7 Jahren, als meine Knochentuberkulose am Halswirbel begann. Mhm. Die ersten 4-6 Wochen mit großen Schmerzen, konnte den Kopf nicht mehr bewegen, dann wurde es besser. Und im Laufe der nächsten Jahre wiederholte sich die Schmerzen, die Einschränkungen. Es wurde immer etwas schlimmer, so periodisch. Einige Jahre später begann die Bauchtuberkulose, ebenso in ähnlicher Weise mit Schmerzen. Konnte vieles nicht mehr essen, ertragen, brechen und so weiter. Und wieder einige Jahre später begannen dann die Därme zu eitern. Man musste operieren, hat die Drainage gelegt, aber das hörte nicht mehr auf zu eitern. Und so bin ich einige Jahre im Bett gelegen mit dieser eiternden Bauchgeschichte, auch mit den Schmerzen in den Knochen. Und so war ich dann schon fast 13 Jahre alt.
Konnten Sie zwischendrin in die Schule gehen?
Die ersten 4 Jahre, ja, und dann nicht mehr. Mhm. War also nur die ersten 4 Jahre noch, aber nach dieser Operation war das nicht mehr möglich.
Ah ja, und dann waren Sie bis 14 dann.
Und da war ich im Bett gelegen und es war nur noch die Frage, wie lange dauert es, wie lange zieht es sich hin, bis die endlich sterben darf. Mhm. Ich habe also mit diesen 13 Jahren gerade noch 19 Kilo gewogen. War nur noch die Frage, wann erlöst Gott das arme Kind?
Mhm. Ja.
Nun waren wir daheim, 3 Kinder. Mein Bruder ist schon als Säugling gestorben. Die erste und älteste Kind, meine Schwester, war 3 Jahre älter. Die kam in der Karwoche heim vom Landdienst. Im Krieg mussten alle damals nach ihrer Schulzeit einen Landdienst machen, weil die Männer im Krieg waren. Die kam in der Karwoche heim, immer kerngesund. Und nun stellte man fest, die hat eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und die ist innerhalb von 4 Tagen am Karsamstagabend gestorben. Eine wirklich schlimme Situation für meine Eltern. Und der Arzt sagte auch, Ach, wissen Sie, Karl Samstagabend, das Beste ist, Sie werden die Beerdigung auf den Mittwoch in der Osterwoche legen. Dann kann man die beiden Geschwister miteinander beerdigen.
Meine Güte, so klar war das für den Arzt?
Ja, das ist nur eine Frage von Stunden oder einem Tag noch. Es war ja schon immer die letzten Wochen, wird sie morgen noch leben, überlebt sie das noch? Und also die wird man am Mittwoch gemeinsam beerdigen.
Das war eine schreckliche Zeit dann für Ihre Eltern auch.
Also meine Eltern haben viel mitgemacht, wenn man ein Kind nach dem anderen hergeben muss. Also das müssen Eltern schon wirklich verkraften. Nun, meine Schwester hat man am Mittwoch in der Osterwoche beerdigt. Ich habe immer noch gelebt. Und das zog sich hin und zog sich hin noch 2,5 Monate. Und dann trat ein ganz unerwartetes Ereignis ein. Das hörte plötzlich auf zu eitern im Bauch. So ganz langsam, der Eiter hörte auf, die Schmerzen hörten auf. Ich konnte also so langsam aufstehen. Der Arzt konnte sich auch nicht erklären.
Also es gab keinen Anlass oder kein Ereignis, wo man sagen könnte, seitdem ist es so.
Es war nur diese ganzen 2 Monate, wenn es jetzt dann endlich auch bei der Kleinen zu Ende wäre. Ja, ja. Und jetzt erlebt man genau das Gegenteil. Also wir waren damals einfach überzeugt, unsere Hanna, unsere Große, die hat im Himmel wohl eine ganz besondere Fürbitte eingelegt, dass meine Kinder noch, dass meine Eltern noch ein Kind behalten durften. Ja, und so bin ich dann, ist es besser geworden, allerdings schon mit Einschränkungen. Die Knochentuberkulose war noch da, vom Bauch her, konnte vieles nicht essen, Einschränkungen, alles Mögliche. Aber das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall ging mir es besser. Ich habe die Handelsschule besucht, ging ins Büro. Aber es zeigte sich, was der Medizinalrat im Gesundheitsamt sagte, sie werden nie recht leistungsfähig sein. Sobald sie strenger arbeiten, wird die Tuberkulose wieder ausbrechen. Wir waren der Ansicht, die Tuberkulose ist überwunden. Das sind halt jetzt noch Restbeschwerden. Aber der Mann hat recht gehabt. Wie ich dann länger im Büro, früher hat man noch sehr 12 Stunden teilweise gearbeitet, nebenbei. Und meine Tuberkulose brach voll aus. Die Knochen, der Bauch, alles ging weiter, Magenblutungen. Das brauche ich jetzt gar nicht alles erzählen. Auf jeden Fall, 6 Jahre später hat man dann 2/3 vom Magen entfernt, weil ich gar nichts mehr essen konnte. Nun, weil die Därme nicht arbeiten, konnte ich auch da nichts essen. Dann haben wir 1,5 Jahre später den Gesamtmagen, 2 Fingerdarm ein Stück entfernt und hoffte, nachdem man ja ein kleines Stück eingesetzt hat, oben an der Speiseröhre und runtergezogen zum Darm, dass das jetzt durchgeht. Theoretisch richtig, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Und so ging das über Jahre hin, wie man mich ernähren könnte. Das Fortschreiten der Tuberkulose, die Versuche, mich zu ernähren, brachen immer neue Schmerzen und Entzündungen. Und so am Schluss war also der Magen weg, der 12-Fingerdarm, der Dünndarm, ein Stück Mastdarm und die Galle. Am Schluss war alles rausoperiert. Und ich konnte dann auch nichts mehr essen und nur noch einen Tee trinken. Und das über Jahre hin, auch mit den Knochen mühsam an Krücken gegangen, teilweise gar nicht mehr, wieder ganz gelegen. Also das war schon eine sehr schwierige, langwierige Krankheitsgeschichte. Und im Laufe der Zeit war auch der Gesamtzustand schon so geschwächt, dass ich nur noch 2 Stunden auf sein konnte. Und in dieser Situation kamen Bekannte, die in Lourdes waren, und erzählte mir, du musst unbedingt nach Lourdes. Das wäre doch die Lösung. Zumal, was ich jetzt noch einschieben muss, die Tuberkulose hat auch beide Augen erfasst. Und ich bin innerhalb von 5 Jahren total erblindet. Trotz 6 Augenoperationen. Und da habe ich sehr darunter gelitten. Also am schlimmsten habe ich unter der Blindheit gelitten. Und da kam die und sagt, der René Scher vom Elsass, das war 1977, der ist ohne Pupillen zur Welt gekommen und der ist bei der Sakramentsprozession geheilt worden. Ach, du gehst nach Lourdes, du möchtest doch wenigstens wieder sehen können. Mhm. Etwas anderes war schon gar nicht in unserer Vorstellung, dass sich da was ändern könnte. Ha, vielleicht, wenn dir die Mutter Gottes in Zipfel Augenlicht schenken würde.
Mhm. Wie alt waren Sie dann da zu der Zeit?
Da war ich bereits 45 Jahre alt. Ja. Mit 40 Jahren begann dann noch die Augentuberkulose. 5 Jahre, bis ich total erblindet war. Und dann eben 1,5 Jahre später kam, oder knapp 2 Jahre später, kam die Dame von Lourdes zurück. Du musst unbedingt nach Lourdes. Mhm. Das war eben.
Ja.
Hier muss ich vielleicht dazwischen schalten. Ich habe als junger Mensch mit 20 Jahren die Marienweihe abgelegt, nach dem Heidengremium. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt und auch die ganze Krankheit so ertragen helfen. Mhm. Und ich habe damals bei Exerzitien schon als 21-Jährige, hat ein Priester über das Gebet gesprochen und über das Fürbittgebet, wie wichtig das wäre. Und wir sollten darauf achten, dass wir nicht immer nur unsere Probleme sehen, unsere Bitten im Vordergrund haben. Er schlägt vor, während der Exerzitientage sollen wir mal immer für die Anliegen der anderen beten und das unsere zurückstellen. Mhm. Mhm. Und das hat mir so gefallen, dass ich dann dachte, das ist ein schönes Programm, das werde ich beibehalten. Jetzt immer für die Anliegen anderer beten. Mhm. Zuerst das, den Nächsten, die Nächstenliebe.
Könnte man dann sagen, dass Sie auch Ihre Krankheit in diesem Sinne durchgetragen oder ertragen haben, dass Sie das bewusst auch für andere dem Herrn anvertraut haben?
Oh ja, sogar ganz bewusst und intensiv für die Heilige Kirche. Mhm. Es war ja dann die Zeit des Konzils, 62 begann das Konzil, die ganze Konzilszeit, die Nachkonzilszeit. Ich habe es ganz bewusst in diesem großen Anliegen für die Priester und die Kirche aufgeopfert. Mhm. Darum war es auch für mich, also jetzt nicht so, wie man sich vorstellen möchte, schrecklich. Mhm. Nein, das hat ja einen tiefen Sinn gehabt. Und der Himmel hat es selber dann so gelenkt, wie ich von den Exerzitien heimkam, kam 8 Tage später schon eine Frau auf mich zu. Mein Mann kommt ins Krankenhaus, können Sie dafür beten? Ja, mache ich. 14 Tage später kommt ein Mann mit der gleichen Bitte, seine Frau ist krank. Und da habe ich mich sehr gewundert. Dachte ich, ich habe doch niemand was gesagt, nicht mal daheim meiner Mutter, dass ich mir vorgenommen habe, für andere zu beten.
Ja.
Aber jetzt in der Rückschau kann ich feststellen, wie Gott es gelenkt hat und mir da eine Aufgabe gegeben hat. Der wusste, dass ich jetzt jahrelang, Monate und lang im Bett liege. Da hat man Aufgabe und die Leute kamen von der Zeit laufend mich besuchen. Im Laufe der Zeit, ist ein Telefon noch gab in den Häusern, auch angerufen, kamen die Besuche mit all ihren Anliegen und Sorgen. Mhm. Und so habe ich dann, jetzt habe ich abgelenkt, der Dame gesagt, weißt du, das ist schon recht, auf Lourdes zu gehen. Das würde ich auch ganz gern, obwohl es schlimm ist. Ich kann nicht aus sein, ich kann nicht laufen und vor allem, ich sehe ja nichts. Mhm. Aber schau, wenn die Mutter Gottes mich heilen wollte, dann hätte sie das schon lang tun können. Also ich habe den Eindruck, dass ich das noch tragen muss, bis jetzt wohl auch absehbares Ende. Und das schenke ich ihr auch. Mhm.
Also auch. Sie dachten, die Mutter Gottes ist so beweglich, die kann das auch in Leutkirch tun, da muss ich nicht extra zu ihr fahren.
Nein, das habe ich nicht gedacht. Nein. Ich habe überhaupt nicht an eine Heilung gedacht.
Ach so.
Ich habe nicht an eine Heilung gedacht. Und darum sagte ich der Dame, ich brauche nicht nach Lourdes fahren. Ja. Da werde ich auch nicht geheilt. Wenn Gott die Aufgabe gibt, dann kann ich das auch nicht bloß so beenden.
So. Aber haben Sie, wenn ich das noch zwischendrin fragen darf, diese Ihre Krankheit ganz bewusst als Aufgabe und Auftrag für andere verstanden und auch so angenommen.
Ja. Aber die Dame, Die gab keine Ruhe, die kam ein halbes Jahr fast jede Woche und du gehst nach Lourdes und du gehst nach Lourdes und ließ mir keine Ruhe. Mhm. Und dadurch, dass sie so hartnäckig drauf bestanden hat, da dachte ich dann, will Gott, ist es der Wille Gottes, dass ich nach Lourdes gehe? Das wäre ein Riesenopfer in dem Zustand. Also wenn das die Kirche noch braucht, dann müsste ich das ja tun. Mhm. Also habe ich mich entschlossen, dass ich nach Lourdes gehe, eben in den Anliegen der Kirche, der Kranken, all der Menschen, die da kommen. Also für sie gehe ich nach Lourdes. Mit der Vorstellung einer Heilung bin ich überhaupt nicht gefahren. Der Pilgerzug der Diözese war schon vorbei, bis wir uns entschieden haben, dass ich nach Lourdes gehe. Aber die Dame wusste auch, das Bayerische Pilgerbüro fliegt ja mit dem Flugzeug. 2 Stunden kannst du auf sein, 2 Stunden dauert der Flug, also hältst du das aus. Mhm, und so sind wir mit dem Bayerischen Pilgerbüro nach Lourdes geflogen. Liebe Bekannte, das Ehepaar Braun von Ulm, na, Sie haben ihn nicht mehr gekannt, Herrn Rektor Braun.
Nein,
jahrelang in Ulm in der Schule tätig. Der hat dann gesagt, wir begleiten Sie, weil das war ja die Hauptschwierigkeit. Mhm. Meine Geschwister waren tot, meine Mutter war inzwischen gestorben, mein alter Vater war nur noch da. Mhm. Wer soll mich nach Lourdes begleiten? Mhm. Also die haben sich bereit erklärt, sobald die Ferien beginnen, gehen wir mit ihnen nach Lourdes. Und da sind wir vom 29.06. bis zum 4. Juli mit dem Bayerischen Pilgerbüro, Donnerstag bis Montag, Flug nach Lourdes gegangen.
Ja, ja.
Und die Schwierigkeit war nur, wenn ich nicht im Hospiz bin, ob die jetzt wohl so einen Krankenwagen und das alles organisieren können, wenn ich im Hotel liege. Mhm. Ja. Aber ich sagte, ich brauche ja gar nichts weiter. Ich muss mich daheim auch selber anziehen und versorgen. Ich kann bloß nicht auf sein. Ihr müsstet mich 3 Dinge für Lourdes, das möchte ich wirklich miterleben. Die tägliche Heilige Messe, das Bad und natürlich die Sakramentsprozession. Mhm. Und dann habe ich also mehr als genug für meinen Zustand geleistet.
Und die tägliche Heilige Messe, wenn ich Sie recht verstanden habe, war ja auch etwas, was Sie versucht haben, wenn Sie auf sein konnten, möglichst täglich zu besuchen, und wo sie dann gelegen sind, hat der Ortspfarrer ihnen immer wieder auch die Kommunion gebracht, oder?
Oh ja, ich bin täglich zur Heiligen Messe, wenn es einigermaßen ging. Wenn ich ein bisschen mit meinen Krücken oder so gehen konnte, ging ich täglich zur Heiligen Messe. Die andere Zeit hat mir der Pfarrer vom Ort auch täglich die Heilige Kommunion gebracht.
Das ist ja großartig,
war das so entgegenkommen. Selbst in Tübingen hat sich's immer so gefügt, dass der Krankenseelsorger gerade kam und ich bitten konnte, würden Sie mir doch bitte die Krankenkommunion bringen. Und so war mir das ein wichtiges Anliegen, die Verehrung der Eucharistie, Heilige Messe. Und in Lourdes dann dieser Krankengottesdienst, die Sakramentsprozession, die Heilige Messe und die Sakramentsprozession. Ja. Und so haben wir das auch all die 3 Tage dann gehalten. Mhm. Heilige Messe, Bad, Sakramentsprozession. Mhm. Nun, mein Zustand war unverändert. Am letzten Tag unseres Aufenthaltes, das war Sonntag, der 2. Juli, Fest Maria Heimsuchung. Herrlicher Gottesdienst. Ich habe es ja nur gehört und nicht gesehen, aber herrlicher Gottesdienst vom Orchester her. Und am Nachmittag durfte ich noch ins Bad, entgegen sonst Sonntag ist kein Bad. Da hat mich eine Ärztin mitgenommen, gesagt, ach, ich nehme Sie noch mit, dass Sie heute noch baden können. Und dann am Abend um 5 ging es dann zur Sakramentsprozession. Nun war mir das immer ganz wichtig, in diesen eucharistischen Segen all die Menschen einzuschließen für die Kirche, für die ich ja noch losgegangen bin. Aber als Blinder, wenn du gar nichts siehst, ist das halt so schwierig. Das dauert ja sehr lang, bis die Priester den ganzen Weg da über die Esplanade gegangen sind und wieder zurückkamen. War ein Riesenopfer, in dem Wagen zu liegen, bis der Priester kam. Und nun hörte ich ja nicht. Es wird ja unterschiedlich, also damals unterschiedlich gemacht. Da kamen manchmal Kommunionkinder, die uns Allerheiligste begleitet haben, die gingen voraus oder hinterher. Ich hörte halt nur, dab, dab, da geht jemand. Mhm. Ist das der Anfang, ist das der Schluss der Prozession? Ja. Wann ist denn jetzt der Segen, wann ist der Priester vorbeigegangen? Mhm. An diesem Samstag habe ich das absolut nicht mitbekommen und war so unglücklich darüber, mhm. dass ich an dem Sonntag, am letzten Tag, die Schwester gebeten habe, die uns da aufgereiht hat, unsere Krankenwagen, können Sie nicht in der Nähe bleiben und mir sagen, wenn der Priester kommt, heute möchte ich alles noch in diesen Segen hineinlegen, mhm. all die Menschen, können Sie nicht da bleiben und mir das sagen? Ich sage, nein, ich habe Dienst, aber sie packte meinen Wagen, ich merkte, die rangiert mich da irgendwo rum und dann sagt sie so, jetzt stehen Sie in der ersten Reihe ganz vorne. Und wenn jetzt der Priester kommt, der kommt wahrscheinlich allein voraus und das hören Sie dann. Mhm. Und dann können Sie sich da einschließen. Mhm. Und so war das dann auch.
Ah, ja.
Und das ist jetzt dieses wunderbare Geschehen von Lourdes. Ich habe tatsächlich gehört, mhm. dab, dab, das kommt jetzt, unser Wagen war unter den Bäumen vor der Basilika.
Ah,
heute
ja,
wird, ja, heute mhm. wird ja in der unterirdischen Basilika, mhm. dort waren wir noch am Platz versammelt.
Yeah.
Und ich höre, der kommt rechts zu mir rüber und steht unmittelbar vor meinem Wagen.
Ja, ja.
Das habe ich gehört. Und dann darf ich sagen, ich durfte es auch innerlich erleben, dass Allerheiligste kommt. Mhm. Und wie der Priester jetzt, der Bischof, den Segen gegeben hat mit dem Allerheiligsten, wurde die ganze Tuberkulose weggenommen. Alles, die ganze Krankheit war in einem Augenblick verschwunden.
Wie haben Sie das gemerkt oder festgestellt? Ja,
das ist eine gute Frage, die ich also gleich beantworten möchte. Das ist ja selbstverständlich. Ja, wir haben das gespürt.
Ja.
Wenn Sie jetzt sagen, das war in einem Augenblick, war das weg. Mhm. Ich habe es zunächst nicht körperlich gespürt. Ich habe es innerlich erleben dürfen. Mhm. Da muss ich jetzt sagen, da spreche ich nicht gerne darüber, aber so viel möchte ich schon verraten. Sie wissen, dass der Herr in der Heiligen Hostie wirklich gegenwärtig ist. Ja. Und wenn Sie das jetzt erleben dürfen, als ganz besonderes Gnadengeschenk, dass der Herr ganz lebendig da ist, mich anschaut und wo, der Himmel, wo Christus ist, ist der ganze Himmel gegenwärtig. Mhm. Es war ein unsagbares Gnadengeschenk.
Also war es anders wie bei der blutflüssigen Frau, die das Gewand berührt hat vom Herrn und dann heil geworden ist, dass sie mehr das Göttliche Jesu gesehen haben, als das, was die Menschen damals gesehen haben, als er in seiner Menschennatur unter uns war.
Das ist richtig. Mhm. Wir sehen ja sonst nur die Hostie.
Ja.
Dass er dort lebendig, gegenwärtig mhm. ist, das war das ganz große Geschenk mhm. von Lourdes, ihn so erleben zu dürfen. Mhm. Das heißt, also ich habe gemeint, das ist ein Augenblick. Später erst habe ich dann mitbekommen, dass eine gute halbe Stunde gedauert hat.
Ah, ja.
Und wie ich dann wieder zu mir kam, ja gut, ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich kann mich bewegen, mhm. aber ich kann ja noch nichts sehen. Das Augenlicht, das mir zu schenken, hat sich die Mutter Gottes selber vorbehalten.
Aha.
Das ist dann erst an ihrem Erscheinungstag von Lourdes, 7 Monate später, am 11. Februar 1979, geschenkt worden.
Ah ja.
Das andere,
das war dann nicht in Lourdes.
Das hat der Herr direkt geschenkt. Mhm. Die Tuberkulose war weg, auch in den Augen. Mhm. Aber diese erloschenen Sehnerven, mhm. da kann man nicht sehen, auch wenn man keine Tuberkulose hat. Mhm. Und mhm. diese Sehfähigkeit, ohne das eigentliche sehen können, ich könnte mhm. ja eigentlich nicht sehen,
yeah.
weil die Sehnerven kann man bis heute noch nicht ersetzen. Mhm. Und das hat sie eben dann erst später geschenkt. Mhm. Sie hat mir aber gesagt, dass ich wieder essen kann. Sonst hätte ich das ja überhaupt nie, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Also in dieser Zeit haben Sie sowohl den Herrn erlebt, als auch die Mutter Gottes, die Ihnen das gesagt hat.
Ja. Mhm. Und das war also ein solch unglaubliches Geschenk, dass man also wirklich bloß ein Leben lang danken und im Himmel weitermachen kann. Mhm. Nun war es aber für mich im Moment, ich konnte die Situation kaum fassen. Mhm. Ich war noch blind, meinte, wir sind noch mitten in der Sakramentsprozession, das war mäuschenstill auf dem Platz. Ich habe mich nicht mehr ausgehört. Warum singen die nicht? Warum beten die nicht jetzt bei der Prozession? Dass das alles vorbei war, habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Und so habe ich nur ganz leise gefragt, eigentlich, wenn das schon vorbei ist, müssten ja meine Begleiter, das Ehepaar Braun, um mich herum sein.
Ja.
Und so habe ich ganz leise gefragt, Frau Braun, sind Sie da? Und da höre ich eine ganz aufgeregte Stimme. Frau Angeli, was ist los mit Ihnen? Und ich platze mit der Neuigkeit raus. Denken Sie, mir geht's gut, ich kann sogar essen. Und da höre ich, wie die zu stottern anfängt. Was können Sie? Das muss für die viel schwieriger gewesen sein, das einzuordnen, weil die haben ja nichts erlebt. Die waren ja außerhalb gestanden, wollten mich abholen und stellen fest, die ist gar nicht beim Bewusstsein. Mhm. Und haben dann voll Schrecken, die Frau Braun, die Frau Angel ist uns gestorben in Lourdes, jetzt muss man einen Priester holen, vielleicht gibt es noch einen Segen und eine Krankensalbung, und hat den Priester geholt. Und der hat scheinbar dann festgestellt, die hat einen ganz normalen Puls, die atmet, da ist was anders. Die ist also in keiner Weise tot.
Dann dachten die zuerst wahrscheinlich, sie sind übergeschnappt.
Und waren die also scheinbar um einen Wagen rumgestanden und haben gebetet und gewartet, bis sie wieder zu mir kam.
Ja.
Und so konnte ich dann sagen, Frau Braun, ich habe so was Wunderbares erleben dürfen, ich kann noch nicht erzählen. Bitte, wir gehen zur Grotte, um zu danken. Mhm. Und so sind wir an die Grotte zum Danken. Und dann, naja, dadurch, dass das so lange gedauert hat, war schon gleich 20 vor sieben, die dann sagte, jetzt müssen wir ins Hotel, um sieben ist Abendbrot. Und wie wir ins Hotel kamen, die Frau hat sich immer Gedanken gemacht, jetzt hat die 15 Jahre bloß einen Tee getrunken und früher nur so Diät, was soll man da als erste Mahlzeit denn bestellen? Also ich habe das nicht mehr in Erinnerung, aber die hat mir das so drollig immer erzählt, wie sie im Hotel mich gefragt habe, ja, jetzt brauchen Sie ja nicht ins Bett zu gehen, wie sonst, wenn man mich heimgebracht hat. Mhm. Jetzt können Sie ja wohl im Speisesaal sitzen, aber was muss man denn wohl für Sie bestellen? Und ich hätte ja spontan gesagt, also ich esse, was auf dem Tisch steht, von Diät hat sie nichts gesagt. Und so habe ich also an dem 2. Juli 1978 zum ersten Mal seit Jahrzehnten gegessen. Mhm. Und das ganze Menü gefuttert, die Suppe, das Fleisch, das Gemüse, die Beilagen, den Nachtisch. Mhm. Die haben mir nur gesagt, sie seien am Tisch ringsum gesessen, hätten mir zugeschaut und ihr hätten immer noch Hände und Füße gezittert von dem ganzen Erleben. Mhm.
Das war wirklich ein Fest der Heimsuchung Mariens, die in ihr Leben gekommen ist dadurch.
Oh ja, das war wohl eine Heimsuchung. Wie ich schon sagte, man kann nur danken. Mhm. Ja, und wie wir heimgekommen sind, mein Vater hat ja auch darauf gewartet. So heimlich hat er doch gehofft, ob sie nicht geheilt wird. Ja, die kann laufen, aber die sieht ja noch nichts. Mhm. Das war dann schon nur so ein Zipfel Enttäuschung. Ja, das Wichtigste fehlt. Mhm. Und wir haben die nächsten 7 Monate gedankt und uns gefreut über die große Gnade.
Man muss ja, glaube ich, dazu sagen, dass Sie Ihren betagten Vater als Blinde und Kranke betreut haben und den Haushalt
noch nebenbei noch machen musste.
Zu machen, ja.
Ja, mühsam. Mhm. Und ein paar Nachbarn haben geholfen, die den Garten machten, die Putzarbeit machten. Mhm. Und eben hier vom Haus Regina Pazis haben wir das Mittagessen gekriegt, weil ich ja früher hier tätig war im Büro. Mhm. Und so haben wir da, hat mein Vater das Mittagessen bekommen.
Ja, ja.
Mhm. Und dem humorvollen Mann habe ich dann schon gesagt, wie ich zurückkam, Papa, jetzt kommen schlimme Zeiten. Bis jetzt hast du eine Portion von Regina Pazis gekriegt, jetzt musst du mit mir teilen.
Das würde ich gerne getan haben dann, ja.
Ja, wir haben zwei Portionen gekriegt. So kam der 11. Februar 1979. Auch wieder ein Sonntag wie in Lourdes.
Mhm. Das ist der Gedenktag von der
seligen Erscheinung.
Von der ersten Erscheinung.
Die erste Erscheinung in Lourdes war am 11. Februar 1858. Mhm. Ja. Und ich habe in der Nacht, Samstag auf Sonntag, absolut nicht einschlafen können. Es war ein solches Erinnern an Lourdes und das Ganze. Und ich hätte ja bloß gewünscht, ich hätte Flügel und könnte zur Grotte. Aber das war nicht möglich. Und gegen 4 Uhr morgens, ich hatte noch Blindenschrift gelernt und eine Blindenuhr. So konnte ich ein bisschen tasten, wie spät es ist.
Meine Güte, ja.
Es ist so schlimm, wenn alles stockdunkel ist, habe ich ja keinen Zeitbegriff. Ja, und dann bin ich so kurz nach 4 Uhr eingeschlafen. Und wach auf, so 20 Minuten vor 6 Uhr etwa, und stell fest, ich kann ja sehen. Also das kann man nicht schildern, was das gewesen ist. Ich stell fest, ich kann normal sehen. Ich meine, das war jetzt 20 vor 6, am 11. Februar war nicht heller Tag.
Ja.
Es war dämmerig. Aber ich konnte alles unterscheiden, die Tapeten, die Bilder schon. Ich bin aufgesprungen, an Lichtschalter gerannt. Kann ich überhaupt Licht ertragen? Das konnte ich ja die ganzen Jahre am allerwenigsten. Ja, zum Fenster rausgeschaut. Ich kann die Nachbarhäuser sehen. Ich weiß heute, wie der Schnee so gelegen ist und das Auto von den Nachbarn. Wissen Sie, es waren ja 9 Jahre. Der Beginn der Tuberkulose bis zur Heilung waren 9 Jahre.
Also der Tuberkulose in den Augen.
In den Augen, ja. Die Augentuberkulose. Mhm. Und jetzt, der Rest dann nur, die letzten 4, 5 Jahre, der totalen Dunkel. Und jetzt darf ich also jetzt normal sehen. Also ich bin ins Zimmer gerannt, in die Küche gerannt und mal geschaut, wie es überhaupt im Haus wieder ausschaut. Ich konnte es nicht fassen.
Also ging da auch eine Berührung des Himmels davon aus? War das dass Sie da auch die Mutter Gottes oder den Heiland erlebt hätten? Oder war das einfach, Sie wachten auf und haben dann wieder gesehen?
Ja, ich habe in der Nacht zwar ganz intensiv beten dürfen, aber es war keine außerordentliche Erscheinung. Ich habe da, wo ich aufgewacht bin, nichts gesehen. Nein. Konnte zwar ganz intensiv da beten, im Himmel verbunden sein, aber nicht in außerordentlicher Weise.
Was immer das ist, wahrscheinlich ist Ihre normale Weise für jeden uns eine außerordentliche Weise, was ja auch eine Gnade ist und ein Geschenk, dass Sie ja immer wieder mal auch erleben dürfen. Ja.
Ja. Und es war dann so eine schöne Begegnung mit meinem Vater. Eine der schönsten Begegnungen. Ich bin im ersten Moment, weil er oben geschlafen hat, die Treppe hochgerannt, um ihm die Freude und Botschaft zu bringen, ich kann sehen. Und plötzlich fällt mir ein, der Mann hat doch vorher Grippe gehabt, dem geht es nicht gut. Wenn ich den aus dem Schlaf reiße, der kriegt ja vielleicht gerade einen Schlag. Ich bin ganz leise die Treppe runter und dachte, normalerweise, wenn er aufsteht, dann habe ich ihn gewaschen und angezogen. Das werde ich vielleicht später mal erzählen, wie der Mann über seine Hüftoperationen und wieder Stürze und wieder Oberschenkelhalsbruch und dann die ganzen Schrauben vom Knie bis zur Hüfte. Er konnte sich nicht mehr bücken, er konnte keine Schuhe mehr anziehen. Er war so richtig und vom Krieg verletzt nur der einarmige Mann, der war sehr auf Hilfe angewiesen.
Da hat also der Blinde und der Lahme zusammen gewohnt und sich geholfen gegenseitig.
Ja, so etwa.
Das ist ja wirklich beeindruckend.
Ja, und drum dachte ich, ja, wie jeden Morgen, ich gehe rauf, hol ihn ab, Treppe runter, ins Bad, waschen, anziehen. Und dann haben wir gefrühstückt und miteinander zunächst den ersten Rosenkranz gebetet, ehe wir dann in die kirchliche Messe gingen. War unser tägliches, normales Programm, den Psalter miteinander zu beten. Mhm. Und weil den ganzen Tag Leute kamen, muss man schon in der Früh, auch der Mann mit seinen 83, fast 84 Jahren, jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, damit wir tagsüber und am Abend unser Gebetsprogramm zustande brachten. Mhm. Und so war das auch.
Mhm. Und dann haben Sie also jeden Tag mit Ihrem Vater von Anfang an diese drei Rosenkränze gebetet und noch ein weiteres Gebetsprogramm gehabt.
Ja, das hat er eigentlich mit meiner Mutter, die hat ihm das nur vor ihrem Sterben beigebracht.
Ah ja.
Weil mein Vater hat ja als junger Mann bei der Verletzung versprochen im Krieg, er wird täglich einen Rosenkranz beten, wenn er nicht total der Arm amputiert werden muss. Und da ist er erhört worden. Mhm. Und das haben die tatsächlich, hat der Mann das bis zum Lebensende ganz getreu durchgehalten, großartig, jeden Tag einen Rosenkranz zu beten. Mhm. Und meine Mutter hat den ganzen Psalter schon immer wieder gebetet, wie sie älter wurden.
Ja.
Und wie sie vorm Sterben, Papa, ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr. Kannst du nicht helfen?
Ah, ja.
Da hat im Moment schon, was, noch einen zweiten Rosenkranz? Oh, Papa, ich kann nicht mehr, helf mir doch. Mhm. Und wenn man seine Frau liebt, was macht man dann alles? Also haben wir auch den zweiten Rosenkranz gebetet und ehe sie gestorben. Ich weiß, den dritten habe ich auch noch gebetet. Mhm. Was, den dritten auch noch? Ja, Papa, bitte, helft noch dem Dritten. Mhm. Und wie meine Mutter gestorben war, haben wir das weitergemacht.
Mhm. Ja, ganz treu, ja. Ja.
Aha. Und so war das, also haben wir da, war mir ganz klar, also jetzt wird ein Rosenkranz gebetet, voller Dank und Freude. Aber zu dem Festtag, jetzt, wenn ich sehe, werde ich erst einen guten Kaffee machen und werden wir schön frühstücken und dann unseren Rosenkranz beten. Aha. Und so bin ich raufgegangen, ins Schlafzimmer meines Vaters um 6 Uhr, jetzt muss ich aufstehen und dachte, ich mache es behutsam. Papa, wie geht's dir? Guten Morgen. Und der sagt mir, du, ich habe so ein Geschenk heute bekommen zum Lourdes-Tag. Ich habe heute Nacht so gut geschlafen, mir ist nicht schwindelig, kann ich mich gleich waschen und anziehen, dass wir zum Rosenkranz beten kommen. Mhm. Und mir fährt raus, wie ich den Papa jetzt nach Jahren zum ersten Mal sehe, bist du aber schmal geworden. Aber das hat er dann gar nicht gemerkt, weil er nichts wusste. Ich muss auch sagen, weißt du, siehst du, das kannst du dann schon greifen, wie mir das alles inzwischen schon sehr weit geworden ist. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, Papa, ich brauch's nimmer greifen. Papa, denk, ich kann sehen. Die Mutter Gottes hat mir heute Morgen die Augen geschenkt. Ich kann dich sehen, ich kann alles sehen. Also der Mann hat mich fassungslos angeschaut, von oben bis unten. Und dann war's feierlich, wie wenn sie am 2. Februar in der Kirche das Evangelium verkünden, wie Simeon das Kind auf die Arme nimmt. Mhm. Genau das hat mein Vater auswendig gebetet, seit 84 Jahren. Ja. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht im Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil geschaut. Mhm. Es war feierlich, es war wunderschön. Mir kamen die Tränen, ihm kamen, wir haben uns umarmt. Es ist eine der schönsten Erinnerungen und Begegnungen mit meinem Vater.
Ja, das
ein Jahr hat er noch gelebt und dann ist er gestorben. Mhm. Auch im Rosenkranzmonat, hat ihn der Himmel heimgeholt.
Ja, ja. Da war er doch sehr treu dann.
Also das wäre jetzt die Geschichte meiner Heilung von Lourdes und der Rest noch, wie es daheim hier in Leutkirch geschenkt worden ist.
Ja, und wie haben denn dann die Ärzte darauf reagiert? Also sie sind ja dann gesund nach Hause gekommen und sind ja dann wahrscheinlich zu ihrem Hausarzt irgendwann mal gegangen oder als sie dann gesehen haben, zu ihrem Augenarzt. Ja. Und wie war deren Reaktion dann?
genauso fassungslos. Die haben nach Worten gerungen. Mein Hausarzt war gerade, weil es Urlaub war, 3 Wochen noch im Urlaub. Mhm. Und ich gehe rein und sage, Herr Doktor, ich kann wieder essen. Ja. Und da hat er mir angeschaut, essen können Sie. So, haben Sie eine Mücke verschluckt? Und sagt, nein, ich habe keine Mücke verschluckt. Ich esse normal, seit ich in Lourdes war, kann ich essen. Der hat fast die Hände im Kopf zusammengeschlagen. Sie sind verrückt. Sie können doch jetzt nicht bloß losessen, das platzt doch alles. Ich sage, also ich glaube, dann hätte sie den 3 Wochen schon platzen müssen. Ich habe jetzt 3 Wochen gegessen und ich kann alles essen. Wenn der Himmel was schenkt, ja, sagt er, dann sind wir natürlich machtlos. Mhm. Aber er hat es also nie recht begreifen können. Mhm. Dann plagt man sich als Arzt jahrelang und dann kommen sie daher, wie wenn, es war ihm also unerklärlich. Mhm. Gerade für Ärzte sind die Naturwissenschaftler. Ja. Wie soll man sowas erklären? Für einen Naturwissenschaftler gibt es ja eigentlich sowas nicht. Ein Wunder kann nicht passieren, wenn etwas Außerordentliches eintritt, ist nach deren Vorstellung eben irgendeine Komponente, die da im Körper oder in der Psyche sich auslöst und die man noch nicht erforscht hat. Mhm. Ist so im Allgemeinen die Vorstellung. Genauso ging es im Augenarzt.
Ja, und wenn der Mediziner dann gesagt hat, also die Speiseröhre ist direkt an den, ich glaube, an den Enddarm
da wurde ein Stück Darm oben an der Speiseröhre angeschlossen und mit dem Darm verbunden.
Und der sagt dann, ja, du hast ja gar keinen Magen, es kann gar keine Verdauung gehen.
Ja, du kannst das so
das kann
essen.
Gar nicht funktionieren.
Ja.
Und sie konnten dann sagen, es funktioniert alles ganz normal. Ich habe Verdauung und das ist alles, wie es bei allen anderen auch so ist.
Ja. Also das kann man nicht erklären. Mhm. Das sind Geschenke, die der Himmel macht, wie bei den Wundern Jesu. Mhm. Genau das Gleiche. Ja. Die Frage ist ja, das ist jetzt meine persönliche Heilungsgeschichte. Das ist jetzt so.
Ja.
Ich habe nach der Heilung eben so verschiedene Kranken Geschichten von Lourdes auch angeschaut, weil man das dann schon mit mehr Interesse gelesen hat und habe dann im Lauf der Zeit auch festgestellt, die Wunder, ob die in Lourdes oder sonst wo an Wallfahrtsorten geschehen, das ist eigentlich dokumentiert Jesus durch die ganze Kirchengeschichte, was er damals zu seinen Lebzeiten getan hat. Es hat wohl die gleiche Intention und Wirkung, was Sie eingangs gesagt haben. Die Wunder geschehen erstens, so berichtet die Heilige Schrift. Die Leute staunten, sie lobten und priesen Gott und sie glaubten an ihn. Mhm. Also ging mir auf, Heilung wurde geschenkt zum Lob Gottes und als Glaubenshilfe für die Menschen.
Mhm. Ja.
Und so geschieht es ja überall. Auch manchmal begnadete Menschen, Priester, die anderen helfen dürfen, zum Lob Gottes und als Glaubenshilfe.
Ja.
Und dann habe ich auch noch festgestellt, bei diesen, die sind auch noch verbunden mit dem Zeitgeschehen, dass also die Heilungen oft auch bestimmte Zeitnöte besonders beleuchten.
Ah, ja.
Und in meinem Fall, meine ich, sind es 3 Aspekte. Das erste, ich bin mit 7 Jahren krank geworden und mit 49 Jahren geheilt worden. Da liegen gut 40 Jahre dazwischen vom Ausbruch der Krankheit bis zur Heilung.
Mhm.
Und da erhebt sich doch die Frage, wie ist denn das mit den Gebeten, die nicht erhört werden.
Ja,
meine Eltern haben ja am Anfang, hat ja Jahre noch gehofft, man kann mir irgendwie helfen. Über Jahre haben die gebetet, Wallfahrten gemacht. Ich durfte die Grineo-Bewegung tätig sein. Die Mitglieder haben gebetet. Jahre, immer und immer wieder. Nach meiner Heilung, wie ich in Altötting war, sagte mir der Bruder in der Gnadenkapelle, Also, Frau Angerle, ich glaube, es gibt keinen Menschen, für den so viel gebetet wurde wie für Sie. Mhm. Immer und immer kamen Menschen, die sollen heilige Messe feiern am Gnadenaltar. Die Kreuzschwestern draußen, die Schwester Amal Berger hat das Gleiche gesagt. Immer kamen Menschen und haben geschrieben, die Schwestern sollen beten, helfen, der Pater soll heilige Messen feiern. Mhm. Ja, und jetzt erhebt sich ja die Frage, jetzt haben wir so viele, hunderte und hunderte von Menschen beten Jahre, jahrelang. Und es geschieht nichts, im Gegenteil. Das wurde ja nicht besser, das wurde ja immer schlechter. Mhm. Und da kommt man doch immer wieder auf diese Frage.
Ja.
Warum erhört uns Gott nicht, wenn man manchmal himmelstürmend in einer Not betet und wird nicht erhört?
Mhm.
Weil es gibt viele schöne Geschichten von der Erhörung.
Ja.
Könnt ihr auch erzählen. Ja. Ganz viele schöne. Aber es gibt auch das andere.
Mhm.
Diese nicht erhörten Gebete, die uns so zu schaffen machen.
Mhm.
Und da, meine ich, hat Gott eine Antwort gegeben. Man könnte es theologisch, das können Sie jetzt theologisch erklären. Ich möchte es einfach ganz praktisch an meinem Beispiel sagen und diese Erfahrung eigentlich weitergeben. Wenn Gott uns sehr lange warten lässt, dann bereitet er etwas anderes vor und etwas Schöneres und Größeres.
Mhm.
Immer wieder jetzt er stärkt uns, den Weg zu gehen, und am Ende ist die Erhörung größer und schöner, die Gott in seinem Plan hat, als was wir uns so vorstellen.
Ja. Mhm.
Er erhört uns zwar, also ich meine sogar, wir werden immer erhört, dass Jesus schon sein Versprechen einlöst. Bittet, ihr werdet erhört.
Mhm.
Aber da kriegt halt jetzt erst ein anderer einen Arbeitsplatz, ein anderer wird gesund und der andere Ehe wird gerettet. Und erst am Ende, nach Gottes Plan, kriegt man dann selber ein wunderschönes Geschenk. Also ich möchte alle ermutigen, mit großem Vertrauen zu beten. Und wenn es lang dauert, darf man sich noch mehr auf die Erhörung freuen. Das wäre von mir aus gesehen der erste Aspekt.
Aha.
Und der zweite, das Rosenkranzgebet, dass Gott dem eine ganz besondere Rolle auch in unserer heutigen Zeit zu misst, war immer das Gebet der Kirche, Jahrhunderte, keine Frage. Aber diese wunderbaren Verheißungen, die heute an all den Marienwallfahrtsorten geschenkt werden, und immer kommt mit dem Rosenkranz, betet täglich den Rosenkranz. Mhm. Und da meine ich, da hat uns Gott auch ein Zeichen gegeben. Ich habe es schon gesagt, mein Vater kam als junger 18-, 19-Jähriger in den Ersten Weltkrieg, hat dann die schwere Verwundung erlebt und Geschoss durch die Brust zerrissen, Geschoss hinten raus, aber der linke Arm, der Oberarm total zerfetzt, nicht zusammengewachsen, trotz aller Operationen. Und da machte der Mann das Versprechen mit 21 Jahren, ein junger Bursch, er wird jeden Tag den Rosenkranz beten.
Ja,
ich habe auch gesagt, Papa, du hast doch immer gesagt, du bist halt auch so, ne, als junger Mann in Kirche gegangen, aber sonst nicht so viel Beziehung. Sagt er, weißt, das musst du erlebt haben, wenn du im Lazarett mit lauter Kameraden liegst, der eine hat keine Hände, der eine hat keine Füße und ich schon als Einarmiger die anderen auch so hilflos da liegen. Und da habe ich gesagt, also dann würde ich jeden Tag einen Rosenkranz beten, wenn ich wenigstens den Arm behalten darf und euch erhört worden. Der Arm hing zwar immer ganz schlaff runter, war total gelähmt, war 5 Zentimeter kürzer. Ihm hat es bei diesem Einschlag von dem Geschoss die ganzen Finger zusammengezogen zu einer Faust. Er konnte also mit der Hand überhaupt nichts greifen. Die war also nur, dass er sie erhalten hat.
Ja.
Aber es war trotzdem, es war echt eine Hilfe. Und so haben die dann, wie er dann meine Mutter kennengelernt hat, habe gesagt, weißt, ich habe versprochen, jeden Tag einen Rosenkranz beten. Also wenn es mit uns zwei was wird, muss das auch mitmachen. Ja, hat sie gesagt, ja, das macht sie. Und so haben die vom ersten, vom Hochzeitstag an jeden Tag miteinander den Rosenkranz gebetet.
So wie die Mutter Teresa ja auch einmal sagt, Familien, die miteinander beten, die stehen auch zueinander. Also wäre das auch ein Zeichen. Sie haben da schon von Anfang an mitgebetet als Kind. Aber sie hat noch einen dritten Punkt, den sie benennen wollten.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Da spürt man über dieses Rosenkranzgebet, sind die hingeführt wurden zum dritten und schwersten Opfer. Meine Mutter, mein Vater war sehr kinderlieb, die hofften, dass sie ein halbes Dutzend Kinder oder noch mehr haben. Nun stellte sich bereits bei der ersten Schwangerschaft heraus, dass meine Mutter so ein schmales Becken hatte, dass eben die Kinder nicht durch den Geburtskanal gingen. Heute wäre das kein Problem, da macht man Kaiserschnitt. Vor 80, 90 Jahren war das noch nicht, vielleicht in Großstädten, aber bei uns in diesen Kleinstädten, da gab es noch nicht, dass man einen Kaiserschnitt machen konnte. Nun, die erste Geburt, die Hanna, die da mit 17 Jahren in Karl-Samstag gestorben ist, das war eine Frühgeburt mit knapp 7 Monaten, 1500 Gramm und das ging schon kaum. Aber immerhin, man konnte sie noch zur Welt bringen. Meine Mutter war ganz schnell wieder schwanger. Und das zweite, der Bub, das war ein strammer Kerl mit 6 Pfund, das ging nimmer. Und das muss eine so schreckliche Geburt gewesen sein, dass mir also die Frau des Arztes noch Jahre später erzählt hat, mein Mann hat gesagt, das möchte er nie mehr erleben. In allen 45 Jahren seiner Praxis hat er das nicht mehr erleben müssen. Die konnten, er hat noch den Chirurg vom Krankenhaus zugezogen, früher macht man Hausgeburten, die konnten das Kind einfach nicht herbringen. Und schließlich, ja, wir müssten wohl das Köpfchen vom Rumpf trennen. Und meine Mutter hat geweint und sei schon ganz innerlich verletzt, weil sie halb verblutet. Ihr dürft mir doch das Kind nicht zerstückeln. Und so halb sterben schon, die Mama da gelegen, der Papa hat geweint. Rettet doch meine Frau, ich will doch meine Frau nicht verlieren. Es muss ganz schrecklich gewesen sein. Und nun ergab sich eben die Situation für die Ehe. Und darum sage ich, das ist für unsere heutige Eheproblematik direkt ein Beispiel, was Gott da gewirkt hat. Nun durfte ja kein Kind mehr kommen. Ganz klar. Gut, mein Vater hat später gesagt, ich habe ein ganzes Jahr verzichtet. Wir sind einmal zusammengekommen, meine Mutter war schwanger. Ganz schrecklich war das natürlich, diese Situation.
Das war das Todesurteil letztendlich.
Mein Vater ging zum Arzt, zum Hausarzt wieder und hat ihm gesagt, Herr Doktor, helfen Sie uns, meine Frau ist schwanger. Der sei fast nur mehr erschrocken und hat gesagt, Frau Angerle, Ihre Frau ist nicht mehr zu retten. Das haben wir ja genügend besprochen. Und der Papa hat immer, Herr Doktor, ich will aber meine Frau nicht verlieren, es muss doch einen Weg geben. Bitte helfen Sie uns. Und dann hat ihn der Arzt ganz ernst angeschaut und gesagt, Herr Angerle, man müsste jetzt sofort eine Abtreibung vornehmen. Das wäre die einzige Rettung für Ihre Frau. Und da sei er so erschrocken und hat dann gesagt, aber Herr Doktor, ein unschuldiges Kind umbringen, das ist doch auch keine Lösung. Das kann doch nicht dafür. Und mit dieser Botschaft kam er heim. Und meine Mutter hat ihn empfangen und ja, es ist nichts zu machen. Der Arzt weiß keinen Rat. Aber meine Mutter hat ihm dann gesagt, aber ich weiß einen anderen Weg. Ich habe mir das auch überlegt. Also wir dürfen jetzt noch 8 Monate beisammen sein, sofern ich überhaupt die Schwangerschaft durchstehe, bis zur Geburt hin. Wären wir noch 8 Monate beisammen. Und dass wir das tragen können, jetzt weihen wir zwei uns und unsere Kinder dem Herzen Jesu und der Mutter Gottes. Und die werden uns helfen. Und die sollen weiterhelfen. Die haben sich hingekniet vor das Herz Jesu-Bild in unserem Wohnzimmer und haben sich und eben die Hanna und das Kommende der Mutter Gottes und dem Herzen Jesu geweiht. Und später hat meine Mutter gesagt, sie hat immer noch zum heiligen Josef gebetet. Wenn sie jetzt schon ihr Leben hergibt für das Kind, dann soll er doch sorgen, dass ihr Mann eine gute Frau kriegt, die ja die Kinder wieder recht erzieht.
So könnte man sagen, dass durch das Gebet Ihrer Eltern und durch das stetige Gebet, in dem Sie auch groß geworden sind, Sie von Kindesbeinen an diese Erfahrung gemacht hat, dass wir in großer Dankbarkeit uns und auch in großer Bitte Gott zuwenden können und das auch ein Gnadengeschenk war, dass Sie dann überlebt haben, diese Geburt, und dann trotzdem dieses Leben, was Sie uns gerade geschildert haben, ertragen mussten und doch auch aufgeopfert und geschenkt haben. Ich glaube, dass die Zuschauer, und ich kann das sagen, sehr beeindruckt sind und auch dankbar sind, dass Sie uns so deutlich erzählt haben, wie der Herr wirkt, und dass wir diese Gnade miterleben durften, fast hautnah, wie Sie es uns geschildert haben. Herzliches Vergelt's Gott und viel Segen Ihnen und vielen Dank, dass Sie jetzt bei uns waren.
Vergelt's Gott für Ihr Zuhören.